Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker. Mein Name ist Olli Ditschke und wir freuen uns so sehr, dass es bald wieder das Derby Hamburger SV gegen Werder Bremen gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, dass es zum letzten Mal gab. Im Pokal-Halbfinale bei den Damen wird es bald der Fall sein, Ende März. Und einer, der da große Schuld dran hat, den habe ich jetzt bei mir. Der Trainer Marvin Bolz. Hallo Marvin. Moin, sagt man ja bei euch, ne?
Genau, nur Moin, ein einfaches Moin sozusagen. Ja, schön hier zu sein und Schuld hört sich nach etwas schlimm an, aber es war ja auch gar nicht ganz schön.
Ja, gucken wir erstmal zurück, ist noch nicht gar nicht so lange her. Ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, 16.529 Fans im altehrwürdigen Volksparkstadion haben euch angefordert und ihr habt das Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach gespielt. Wie sehr präsent ist das noch in deinem Kopf, weil solche Zuschauerzahlen habt ihr jetzt nicht jede Woche.
Ja, es war etwas ganz Besonderes. Also es ist Wahnsinn, wenn man dann so nach dem Warm-up einmal wieder in die Kabine reingeht, sich auf das Spiel einstimmt und dann rausgeht durch den Spielertunnel und so links, rechts gerade einmal hochguckt und denkt so, ups, da sind ja ein paar Menschen. Und ja, das drückt sich dann ja auch auf beim Coaching einfach aus, ne? Also dann hast du nicht mehr so viele Spielerinnen erreicht wie sonst, wenn wir auf Platz 6 spielen. Also es ist dann schon etwas anderes, etwas Besonderes und ja, das macht was mit dir. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es die Mädels beflügelt hat tatsächlich. Also war ein richtig gutes Gefühl, muss ich sagen.
Sind jetzt noch mehr Hamburger auf Frauenfußball in Hamburg aufmerksam geworden, weil die wahrgenommen haben, oh, da passiert ja was?
Ich glaube, dass auf jeden Fall die Leute, die uns noch nicht kannten, uns wahrscheinlich jetzt kennen. Also ich glaube schon, dass wir nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Ja, Hamburg kann Frauenfußball. Hamburg ist Frauenfußball. Das ist schon ein klares Statement nochmal gewesen von uns als Stadt, aber auch von uns als Club. Also ich glaube, dass ja, das ist einzigartig tatsächlich.
Wie hast du die Auslosung wahrgenommen? War Werder Bremen dann dein Wunschlos, möglichst zu Hause? Bayern hat es ja gerade noch geschafft, kurz vor Schluss. Lange sie hinten gegen Eintracht Frankfurt sind dann raus. VfL Wolfsburg, die eigentlich gefühlt immer den Pokal gewinnen, sind jetzt auch nicht mehr dabei. Ihr seid die einzigen Zweitligisten. Was war denn dein Gedanke vor der Auslosung?
Ich habe es auch dann bei den Interviews gesagt, also ich würde behaupten, keiner hat etwas gegen das Nordderby, deswegen soll es das auch gerne sein. Also es ist ein Spiel, was nicht nur Geschichte hat. Ich glaube, es ist auch ein Spiel, was dann für den Frauenfußball ja auch nochmal noch mehr Leute zusammenholt. Und ich glaube, das haben nicht nur wir uns gewünscht, sondern ja, ganz Fußball Deutschland vielleicht sogar. Also es ist ja ein Anlass, Fußball und Frauenfußball zu feiern. Und das wollten, glaube ich, alle.
Jetzt war ja mit Verlaub Gladbach auch nur ein Zweitligist und möglicherweise war die Favorit. Jetzt kommt allerdings mit Werder Bremen schon auch ein Erstligist. Da seid ihr Underdog. Aber trotzdem mit breiter Brust, mit Selbstbewusstsein geht ihr da rein und sagt, ja, die haben wir auch weg und wollen ins Finale nach Köln.
Ja, also das eine ist ja, dass wir Bremen auch recht gut kennen. Also wir testen viel gegen Werder und von daher ist uns der Kader auch bekannt und die Mannschaft auch bekannt. Und ich glaube, am Ende des Tages sind beide Teams ins Halbfinale gekommen und ein Halbfinale ist ein Halbfinale, wo das Ziel ist, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, so bereiten wir uns auf das Spiel vor. So trainieren wir. Das ist das Ziel des Spiels und ja, das werden wir natürlich so angehen, dass das eine Herausforderung sein wird. Ich glaube, das ist klar und selbstverständlich. Und auch Werder natürlich da mit Ambitionen in das Spiel reingeht. Aber ich glaube, wir haben in dieser Saison, auch in den letzten Jahren, immer dominanten Fußball gespielt. Und wir können nur gut sein, wenn wir unser Spiel spielen. Und das müssen wir auch in dem Spiel wieder versuchen und ja, auf den Platz bringen.
Wir wollen dich ja auch so ein bisschen kennenlernen. Wie schwierig war es denn zwischen Einzug ins Halbfinale nach diesem Mega-Abend im Volksparkstadion, der Auslosung und dazwischen mal kurz nach Gütersloh, um auch den Bundesliga- oder den Zweitliga-Alltag wieder zu bewältigen? Habt ihr immerhin mit 1:0 knapp gemeistert, aber ich glaube auch für dich dieses Umschalten im Kopf, den Schalter zu finden, ist glaube ich auch nicht so einfach, ne?
Überhaupt nicht, weil du musst dir vorstellen, nach dem Spiel am Mittwoch war am nächsten Tag ja, und das hast du bei den Spielern auch gemerkt, die waren fertig, ne? Also es war, das ist ja nicht nur körperliche Belastung auf die eingeprasselt, sondern ja auch ganz, ganz viele Emotionen und dann hast du am nächsten Tag natürlich so einen kleinen Hangover. Und ich weiß noch, wir haben dann mit dem Athletiktrainer Regeneration gemacht und ich glaube, die eine oder andere hat einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Also es ist dann natürlich auch spürbar gewesen. Und dann hast du nach so einem Spiel nicht mehr viel Zeit, großartig zu trainieren, sondern wir haben an dem Tag dann, wie gesagt, regeneriert und am nächsten Tag dann noch so kleine taktische Impulse gegeben. Und vor allem den Fokus halt auf dieses Spiel gelegt und gesagt, hey, wir brauchen richtig viel Energie, um nach so einem Spiel, wo die Dinge ja, wenn so ein, zwei Dinge gut laufen, von alleine passieren, ne? Weil du wirst getragen von so einem von so einer Zuschauerhorde, und das ist dann in Gütersloh nicht mehr so. Deswegen brauchst du umso mehr Energie, das wieder zu schaffen. Und dennoch muss ich auch herausheben, das ist ja Wahnsinn, dass du am Mittwoch sozusagen vor diesen Zuschauern spielst und am Sonntag kommt trotzdem wieder, ich glaube, 20, 25 von unseren Fans mit ihren Trommeln und feuern uns an, und denke ich auch so, okay, das ist ja auch etwas, was die Mädels geschaffen haben, dass sie Fans begeistern, am Mittwoch zum einen zu diesem Stadionspiel zu kommen, aber dann am Sonntag wieder auch nach Gütersloh zu fahren und das da anzufeuern. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, das schaltet schon viel Energie frei, die wir dann auch in Gütersloh nutzen konnten. Auch wenn wir dann mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ein bisschen cleverer agieren mussten und nicht so viel Energie auf den Platz lassen konnten, wie vielleicht noch am Mittwoch.
Jetzt hast du gesagt, deine Spielerin hat einen Hangover, du nicht?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin dann doch sehr schnell wieder in der nächsten Aufgabe. Also ich glaube, das zeichnet mich auch aus, dass ich eher so ein analytischer bin, vielleicht auch manchmal, also ein eher ruhigerer Trainer. Und von daher hatte ich dann schnell wieder den Fokus auf, okay, was brauchen wir jetzt, damit wir am Sonntag auch gewinnen? Also ich habe an dem Tag natürlich genossen, auf jeden Fall, aber danach dann schnell wieder an die nächste Aufgabe gedacht. Einer muss es ja vorleben.
Ich habe auch in der Recherche gelesen, du bist ein Analytiker. Wann hast du denn nach dem Viertelfinalspiel mit der Analyse angefangen, und hast du da echt was anderes gemacht, als wenn du normal zwischen zwei Bundesligaspielen mit den Mädels gearbeitet hättest?
Naja, wir haben also am Mittwoch haben wir gespielt und wir haben am Donnerstag mit dem Staff dann zusammengesessen und auch unserem Analysten und haben das Spiel analysiert. Ich glaube, der größte Unterschied war, dass wir es dann mit Ton geguckt haben. Also ich glaube, das ist ja auch logisch dann, dass man sich das auch so ein bisschen ja auch genießt, sage ich mal, in der Analyse. Und haben dann ja ein, zwei, also du hast ja in der Kürze der Zeit nicht Zeit für eine Riesenanalyse, sondern wir haben so ein, zwei Take-Home-Messages irgendwie rausgearbeitet, die wir dann ans Team gegeben haben und ja, reduziert haben und gut transportieren wollten. Und das ist uns, glaube ich, auch gut gelungen. Aber in dieser englischen Wochenende lag weniger Fokus auf genaue Analysen und mehr halt auf kurze, einfache Messages für die Spielerinnen.
Ihr habt ja im Alltag ja auch was vor. Ihr seid im Moment auf Platz 4. Die ersten drei dürfen aufsteigen, weil die erste Liga aufgestockt wird. Wie kriegt man denn bis Ende März das aus dem Kopf, dass man nicht immer nur an Werder Bremen denkt?
Dass man immer an die nächste Aufgabe denkt. Ne? Also das ist ja,
Ist das so einfach?
glaube, das ist wichtig, das in die Köpfe reinzubekommen, auf jeden Fall. Also dass wir Fokus natürlich im Trainerteam vorleben. Also ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe sozusagen von uns im Staff, dass wir immer an die nächste Aufgabe auch denken und das auch immer wieder in die Köpfe reinbekommen. Und ja, ansonsten ist es natürlich so, dass wir eine super enge Liga haben. Das heißt, es ist immer wieder auffällig, jeder kann jeden schlagen und es geht um Kleinigkeiten, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Und gerade dieses Bewusstsein hilft dann auch, für dieses eine Spiel, das nächste Spiel zu schärfen. Und ich glaube, ja, wir sind dann gut da drin, auch die Spiele vorzubereiten und die Spielerinnen vorzubereiten. Und die Spielerinnen, die, wenn sie eins überhaupt nicht mögen, dann ist es verlieren. Und das merkst du in jedem Trainingsspiel, das merkst du in jedem Pflichtspiel. Das heißt, gerade auch diese Emotion hilft ihnen dann auch, eben halt den Sieg auch zu forcieren. Das spürt man richtig. Also es ist ja richtig unangenehm, wenn wir manchmal ein Trainingsspiel spielen und ich eine Schiedsrichterentscheidung treffen muss. Also, möchte ich auch nicht immer machen, ehrlich gesagt.
Aber gut, jetzt haben wir ja Nationalmannschaftswochenende, aber irgendwann geht die Liga ja auch wieder los, auch die erste. Da guckst du aber schon mal 3 Minuten mehr auf Werder Bremen und guckst mal, was die dann in der ersten Liga gerade abgerissen haben, oder?
Ja, also ich glaube, ich gucke sowieso viel Frauen-Bundesliga und auch immer Bremen, weil es natürlich dann auch lokal bei uns in der Nähe ist und man die Leute kennt und natürlich dann auch schaut, okay, wie machen sie es denn überhaupt? Und für uns ist es ja mittelfristig so, dass wir auch irgendwann den Weg gehen wollen in die erste Liga und man natürlich auch immer schaut, okay, was passiert in der ersten Liga? Was muss man können? Was muss man auf den Platz bringen, damit man das Niveau auch spielt? Weil es ist ja klar, man strebt immer nach Höherem, aber da muss man sich auch entsprechend verbessern. Deswegen würde ich schon behaupten, dass ich regelmäßig eigentlich alle Spieler der ersten von Bundesliga schaue, einfach um zu wissen, wie ist das Niveau, welche Spielerinnen sind gut und ja, was muss man sozusagen im Trainingsalltag auch umsetzen, damit wir den nächsten Schritt gehen können?
Jetzt seid ihr im zweiten Jahr in der zweiten Liga. Ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, in die erste Liga aufzusteigen? Oder lieber noch ein gemütliches drittes Jahr? Oder was ist eure Zielsetzung jetzt für den Rest der Saison?
Ich glaube, man muss den Gesamtkontext sehen. Also wir sind ein Team, das recht jung ist. Also ich glaube, am Anfang der Saison hatten wir einen Altersdurchschnitt von 21. Das ja, finde ich jetzt erstmal jung und passt auch zu uns, weil wir sind jung und dynamisch, gespickt mit der einen oder anderen Spielerin, die auch Erfahrung halt mitbringt. Und ich glaube, das spricht ganz stark dafür, dass wir im Vordergrund erstmal den Prozess haben, also ganz viel auf die Entwicklung gucken. Und das muss ich klar sagen, die Entwicklung ist stetig vorangegangen, seitdem wir ja im Prinzip wieder die Dinge vorantreiben am HSV. Und deswegen ist der Fokus auf diese Prozesse, dass wir immer wieder den nächsten Schritt gehen, dass wir kleine Entwicklungsschritte forcieren und als Team immer besser werden und eben halt auch dieses Niveau, was man dann auch immer mal wieder beobachtet, immer mehr angreifen. Und was dann passiert und wann es passiert, das wird sich dann zeigen. Das ist ja, glaube ich, auch klar, weil man kann dann, glaube ich, auch schwer irgendwo ein Datum rankleben. Und es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass es mittelfristig forciert wird.
Das hast du jetzt sehr diplomatisch, sehr cool ausgedrückt, aber du würdest ja schon gerne nächste Saison einen Erstligisten trainieren, oder nicht? Am besten noch HSV natürlich.
Ja, schön, wie du da auch nochmal nachhakst, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man darf die Dinge im Leben immer nicht zu sehr wollen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil man kennt das ja auch, wenn du als Kind bei Mama nachgefragt hast, ich will unbedingt das, ich will unbedingt das, dann kriegst du es auch nicht. Man muss eine gewisse Gelassenheit auch mit sich bringen. Und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass wir ja, uns auf diesen Prozess fokussieren, weil alles andere kommt dann von alleine. Da bin ich ja überzeugt von.
Das ist jetzt deine Ansicht. Was sagen denn die Vereinsoberen? Die haben doch vielleicht auch Lust, eine Erstligamannschaft in Hamburg zu haben, oder?
Ja, also ich glaube, vor allen Dingen im Austausch mit Horst ist es natürlich immer wieder so, dass Horst auch jemand ist, der will immer das Maximum. Und das gilt natürlich für mich genauso. Es ist natürlich aber auch allen bewusst, dass wir eben halt genau diese Entwicklungsschritte gehen müssen und wir eben halt auch die Dinge beeinflussen, die wir beeinflussen können. Also ich glaube, dass man halt nicht jedes Ergebnis so an sich beeinflussen kann, sondern dass man jede Spielerin besser macht und dass man das Team besser macht. Das wird am Ende darauf einzahlen, dass sich ja mittelfristige Ziele einstellen. Aber ich glaube, insgesamt verfolgen alle beim HSV eher den Weg, den wir gegangen sind und sind auch in gewisser Weise stolz auf uns. Also fühlt es sich zumindest an. Und da ist dann, glaube ich, eher sozusagen die Freude, okay, hey, wir schaffen was hier und auch der gewisse Stolz und auch für die Stadt etwas zu erreichen. Und das ist viel, viel größer als irgendwas anderes an, ja, du musst oder wir müssen oder sonst was, sondern es ist genau dieses Stolz, dieses Wir-Gefühl.
Der berühmte Horst, das Horst Rubesch, der auch die Nationalmannschaft trainiert hat, ist das so ein bisschen auch, gerade auch was Frauenfußball angeht, für dich so ein bisschen auch Mentor geworden?
Definitiv. Also ich würde mal behaupten, man kann mich als jungen Trainer bezeichnen. Und das ist absolut Gold wert, wenn ja Horst immer wieder in der Nähe ist oder da ist für einen Austausch, weil er hat natürlich einen riesen Erfahrungsschatz, von denen ich dann immer wieder Dinge mitnehme. Es ist nicht so, dass wir da immer einer Meinung sind. Also wir sind dann auch schon mal ja, durchaus diskutierend dabei und tauschen einfach Meinungen aus, aber es ist geht immer um die Sache und es macht immer die Sache auch besser. Und ich glaube, das ja, hat mir total geholfen, mich auch dann jetzt in den Jahren zu entwickeln, ja, seine Meinung immer wirken zu lassen bei mir. Und ja, ist ja auch selbstverständlich nicht nur im Frauenfußball, sondern generell im Fußball hat Horst schon einiges erreicht und da bin ich sehr glücklich über den Austausch und ja, die Anstöße, die ich auch durch ihn kriege, das glaube ich auch nicht selbstverständlich, dass man das hat überhaupt. Das ist ja auch, ja, bin ich sehr dankbar für tatsächlich.
Es ist ja eine wahnsinnige Macht hinter dem HSV. Wenn man sieht, in der zweiten Liga bei den Männern ist er jedes Mal ausverkauft. Ich glaube, wahrscheinlich der Zweitligist in ganz Europa mit den besten Zuschauerzahlen, vermute ich mal. Alles fokussiert sich ein bisschen darauf, auf den Aufstieg der Ersten. Wie weit werdet ihr denn stiefmütterlich behandelt oder fühlst du dich fair behandelt und alle haben auch Augen und Ohren offen für das, was bei euch in der Abteilung passiert?
Ich glaube, was über die letzten Jahre entstanden ist, ist, dass wir ja immer, immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nicht nur von außen, sondern auch innerhalb des Clubs. Ich glaube, ja, alle haben uns auf dem Zettel und auf dem Schirm und wir helfen uns allen gegenseitig, dass es vorangeht. Also die Verzahnung und die Vernetzung, nicht nur der Teams, sondern auch der Abteilung wird immer besser und Ja, der Weg geht da total nach oben und das stimmt mich positiv, dass es da einfach diesen positiven Trend gibt und ja, dass der HSV natürlich einfach eine riesen Strahlkraft hat, das hat man natürlich dann auch am Mittwoch gemerkt. Das wird man dann wahrscheinlich auch im Halbfinale merken und das ist aber etwas Tolles, weil sonst würden diese ganzen besonderen Momente ja gar nicht entstehen und ich glaube, da sind wir ein Club mit einer DNA, die alle an einem Strang ziehen und das zeichnet diesen Club halt auch aus, weil es gibt dann auch nicht so viele Clubs, wo es wahrscheinlich so möglich ist wie bei uns und das ist ja auch besonders.
Nervt dich das, dass Leute dich darauf ansprechen, weil du so ein verdammt junger Trainer bist? Du bist ja einer der jüngsten in den Ligen, in den ersten drei Ligen, ob Frauen oder Männer, blutjung. Nervt dich das oder sagst du, es gibt nur gute und schlechte Trainer?
Ja, für mich liegt der Fokus ja gar nicht auf dem Alter. Ich gucke ja auch bei meinen Spielerinnen nicht auf das Alter, sondern ich gucke auf das, was sie auf den Platz bringen, das, was sie einbringen ins Team. Und so ist es auch für mich. Mir geht es da nicht um mein Alter und auch schon gar nicht um mich. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern es geht einfach um das, was ich an Wirkung entfalten kann für unsere Gruppe, für unser Team. Und ja, mir ist dann halt auch bewusst, dass ich gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht habe. Aber was ich halt nutze für mich, ist erzählte Erfahrungen. Und deswegen ist so ein Austausch mit Horst mega wichtig, weil ich die Dinge vielleicht dann nicht so erlebt habe, wie Horst sie selber erlebt habe, aber ich habe sie zumindest mal schon mal gehört von ihm. Und dadurch ja, hat man ja Erfahrungen, die man schnell nachholt, sage ich mal. Und das ist so mein Weg, dass ich mich versuche, mit vielen Leuten auszutauschen, um diese erzählte Erfahrung zu sammeln, die ich aufgrund meines Alters vielleicht noch nicht sammeln konnte, aber dadurch ja, einfach schnell dazu zu lernen und überhaupt besser zu werden. Und da liegt für mich der Fokus, dass ich ja, diese Dinge sozusagen schnellstmöglich sammle, um dann ja zwar ein junger Trainer zu sein, aber vielleicht auch schon nicht unerfahren, weil ein paar Jahre Trainer da sein, habe ich ja trotzdem schon auf dem Buckel.
Ja, auf jeden Fall, aber haben nicht dann die etwas älteren Trainer den Vorteil, weil sie sagen können, ich habe ja damals vor 12 Jahren den Titel geholt oder ich habe ja dieses, das und erlebt oder ich war mal in der Champions League, habe internationale Erfahrungen, keine Ahnung, dass die das Wissenschaftliche mal weglassen können, alleine über das, was sie erlebt haben, vielleicht den Topf nochmal hochhalten und sagen, guck mal, den habe ich gewonnen, dass die da vielleicht noch mehr in die Köpfe und in die Herzen gehen können, als du die Möglichkeit überhaupt hast.
Ich glaube, das Entscheidende ist, es geht ja nicht immer nur um einen, sondern auch um ein Team. Und ich glaube, das haben wir auch immer geschafft, dass wir einen Staff aufstellen, der unterschiedliche Erfahrungen mitbringt. Und ich muss auch nicht alles können und ich muss auch nicht alles haben, sondern es geht dann auch immer um Leute, die einen ergänzen, die andere Dinge mit reinbringen. Und meine Aufgabe und meine Stärke muss es halt sein, dass ich den Raum gebe, dass die Leute, die vielleicht mal Dinge machen und können, die ich nicht kann, die das aber einbringen dürfen. Und diesen Raum muss ich geben. Und das haben wir auch bei uns immer wieder geschafft. Und von daher gucke ich auch gar nicht drauf, was andere vielleicht haben oder nicht haben im Vergleich zu mir, sondern ich gucke, was kann ich, was ist meine Waffe, und die Waffe will ich dann gleich einsetzen. Und ich gucke halt auch sowohl wie bei den Spielerinnen natürlich, aber auch beim Staff, okay, was ist deren große Stärke und wie kriegen wir die bei uns integriert, dass wir besser werden. Und von daher ist der Blick da sehr positiv drauf, glaube ich.
Das ist das intern. Wie sehr guckst du extern auf andere Trainer? Hast du Vorbilder? Gibt es etwas, was du richtig gut findest, was Trainer machen, ob Männer- oder Frauenbereich? Gibt es das, was du sagst, das würde ich nie tun? Wie
Ja.
schaust du dir das an?
Ja, ich gucke sehr viel nach anderen Trainern, einfach um immer zu lernen. Also vielleicht um da ein Beispiel aus dem Frauenbereich zu bringen. Ich war hospitieren bei Benfica Lissabon bei den Frauen, bei Philippa Patau, eine portugiesische Trainerin, und habe mir da viele Eindrücke gesammelt und habe das Team dann natürlich jetzt auch immer weiter verfolgt und durfte auch bei den Trainingseinheiten dabei sein. Und genauso, aber auch aus dem männlichen Bereich bin ich tatsächlich immer ein Fan gewesen vom Pep Lijnders. Das ist der Co-Trainer von Jürgen Klopp gewesen bei Liverpool damals. Hat auch dieses gute Buch rausgebracht, kann ich nur empfehlen. Liverpool Inside heißt das, glaube ich. Und da sind immer wieder einfach Ideen dabei, die man dann aufnimmt für sich selbst und weiterspielt. Deswegen, also für mich ist das Schauen, was andere machen, wichtig. Nicht, um was zu kopieren, sondern nur zu überlegen oder einen Gedankenanschluss zu finden für seinen Weg. Und deswegen extrem entscheidend, nach links und rechts zu gucken für mich.
Hast du denn dieses Trainervorbild, dieses eine, wo du sagst, das ist genauso ein Poster von ihm über dein Bett hängen zum Beispiel?
Nee, das habe ich nicht. Aber Ja, ich glaube, ich habe viele Trainer, wo ich mir so ein Attribut oder eine Kleinigkeit mitgenommen habe. Also genauso wie jetzt von Philippe Poutou beschrieben oder Pep Leinders. Das sind immer so Kleinigkeiten, die ich mitnehme, weil am Ende geht es immer darum, dass ich Marvin bin und mein Ding mache und auch authentisch bleibe, halt so wie ich bin und trotzdem mir die guten Dinge von anderen Trainern abschaue und mitnehme.
Wie viel in Prozentzahlen Wissenschaft muss man mittlerweile haben, in der Trainerarbeit? Du kommst aus der Wissenschaft, bist ein überragender Biologe. Als ich das gelesen habe, Bachelorarbeit 1.0, bin ich vom Stuhl gefallen. Ich glaube, wie geht das? Der Mann muss ja ganz woanders hin. Der muss Deutschland nach vorne bringen in Biologie, Forschung, Biochemie. Und dann sitzt er bei den Frauen auf der Bank, was ich auch sehr ehrenwert finde, um Gottes Willen. Wie viel Wissenschaft gehört heute dazu, um ein guter Trainer zu sein?
Alles und nichts ist es, finde ich immer, weil bei aller Wissenschaft darf man das Trainerauge nicht verlieren. Also man muss Gefühlen nachgehen dürfen, man muss Bauchgefühlen auch nachgehen dürfen. Trotzdem war für mich immer so das Ziel als Cheftrainer, dass ich von allen Ahnung habe oder zumindest ein bisschen Ahnung habe, sodass ich gute Entscheidungen treffen kann. Also sei es jetzt im Bereich Athletik und Regeneration, wo dann vielleicht mein wissenschaftlicher Ansatz eher ein bisschen hinkommt, dass ich mit dem Athletiktrainer zusammen auch in seiner Sprache, der Fachsprache dann diskutieren kann und wir entsprechende ja, Ableitungen für unser Training machen können. Dass ich dann aber auch so gut wie möglich über das Torwarttraining Bescheid weiß. Und da war mein Ziel, so gut informiert zu sein, wie es nur geht, um halt mit den Fachleuten dann zusammen Entscheidungen zu treffen. Was natürlich irgendwie dann eine gewisse Wertschätzung auch dann für mein Staff darbieten soll. Aber am Ende sollen die Zügel ja bei mir zusammenlaufen und das war immer mein Ziel. Und ich glaube, gerade der Frauenbereich wird immer wissenschaftlicher betrachtet werden, auch gerade was das Thema dann Periode und so weiter angeht, weil man da, glaube ich, was Trainingsreize setzen, einfach noch ganz, ganz viel herausfinden wird, um ja, optimale Trainingssettings einfach zu bauen und dann auch entsprechend noch leistungsfähiger zu werden. Und deswegen trifft es, glaube ich, ganz gut. Man kann viel Wissenschaft gebrauchen, man darf sich aber auch nicht blenden lassen von Zahlen und Nummern, sondern das Trainerauge muss genauso seine Wertigkeit behalten.
Wann hast du dein Trainerauge entdeckt? Wann war das, als du gesagt hast, ich möchte Trainer werden oder Trainer sein?
Ich glaube, das hat sich schon eingestellt als Spieler. Ich habe damals im NLZ bei St. Pauli und bei Eintracht Braunschweig gespielt. Und mein Weg war dann irgendwann vorbei als Spieler. Es war dann absehbar, dass ich kein Profi werde.
Warum?
Und naja, am Ende des Tages habe ich das Herz am rechten Fleck. Und ich glaube, du hast mit mir immer einen Krieger auf dem Platz gehabt, der mit Leib und Seele verteidigt hat. Aber es hat dann technisch und auch dann vom Spielerischen her nicht gereicht, um irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Das muss man auch klar sagen. Aber ich glaube, was das Thema Verteidigen und auch Technik vom Verteidigen angeht, da konnten mir wenig Leute was vormachen. Das war meine große Stärke. Aber deswegen hat der Schritt da nicht gereicht. Na, irgendwann hat sich das abgezeichnet. Und dann kam auch der damalige Trainer zu mir und meinte: Marvin, ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann nochmal als Trainer gegenüberstehen. Ist leider noch nicht passiert, aber auf den Moment warte ich noch. Und deswegen hat sich da natürlich dann vielleicht ein Keim gepflanzt, der dann immer weiter gewachsen ist. Und ab dem Moment, wo ich dann wieder in Hamburg war, nachdem ich aus Braunschweig zurückgekommen bin und irgendwann Herrenfußball gespielt habe, habe ich dann nebenbei angefangen, eine Jugendmannschaft zu trainieren. Das hat sich dann eigentlich auch so einfach nur gebildet, sage ich mal. Also wir waren im Prinzip vor dem Spiel beim Treffpunkt, standen wir mit der Mannschaft draußen und haben nur irgendjemand meint, ah, ich suche einen Trainer für eine Jugendmannschaft. Und dann hatte ich da einen kurzen Impuls, habe sofort gesagt, ja, ohne drüber nachzudenken. Und auf einmal war ich Trainer noch nebenbei. Und so ist es dann gewachsen.
Warst du als Fußballer im NLZ, hattest du da denn relativ schnell diesen Gedanken, ich schaff's dann doch nicht, weil da fehlt mir ein bisschen? Oder hattest du eigentlich als Junge, als Heranwachsender schon auch das Ziel gehabt, mit Fußball Geld zu verdienen?
Ja, ich wollte Fußballprofi werden, auf jeden Fall. Und selbst nachdem ich sozusagen aus dem NLZ raus war, wollte ich das nicht wahrhaben, dass es nichts wird. Ich habe die Jahre danach immer noch so trainiert und so gedacht, dass ich das über den Umweg schaffe, muss man auch ehrlich sagen. Also ich glaube, das ist ja auch normal für einen Spieler, der ehrgeizig ist. Das geht natürlich auch bei jeder Spielerin bei uns so. Der Ehrgeiz ist riesig. Und man hat dann den Blick auf den Moment und den Blick für das, was jetzt ist. Und jetzt will man halt ja etwas erreichen. Und das war bei mir genauso. Also ich habe, es hat dann ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, auf jeden Fall.
Und dann erste Schritte Trainer. Wann hast du da gedacht, okay, auch im Trainerjob kann man ja auch Geld verdienen? Wann hast du da für dich entschieden, das ist die richtige Richtung?
Für mich war das so, dass das nie also nicht so eine klare Moment gab, okay, das ist jetzt richtig, sondern es ist dann einfach gekommen. Also es war sowieso verrückt. Ich hatte damals auch einen Kollegen, der hat gesagt, mach so viel wie möglich auf einmal. Und ich habe in der Zeit, wo ich dann, da habe ich in der Oberliga selber Fußball gespielt beim TSV Sasel, habe da dann eine Jugendmannschaft trainiert, war nebenbei noch bei der Hamburger Auswahl Co-Trainer und habe noch mein Studium gemacht. Und das war natürlich dann eine Riesenherausforderung und da war jetzt sehr, sehr viel parallel. Man hat dann auch Körner gelassen und war nicht überall top. Und dann kam irgendwann Corona und da habe ich erstmal gemerkt, okay, macht vielleicht Sinn, sich auch immer auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann hatte ich das Glück, dass der HSV sich gemeldet hat und ja, gefragt hat, ob ich Co-Trainer werden möchte. Und dann war für mich klar, okay, jetzt ist irgendwie so der Zeitpunkt, der Moment, sich da kanalisiert darauf zu konzentrieren, habe dann, ich glaube, es war noch im ersten Jahr dann mein Studium fertig gemacht und war nebenbei dann Co-Trainer, wobei nebenbei, glaube ich, nicht richtig ist von der Bezeichnung her. Ja, und so kam es dann, dass sich das irgendwie herauskristallisiert hat und ja auch sich gut angefühlt hat.
Weißt du denn, warum die auf dich gekommen sind?
Ja, der damalige Cheftrainer wollte mich unbedingt mitbringen.
Ah, okay. Da war es aber erst die männliche Abteilung, ne? Du warst auch später auch U17-Trainer oder warst du schon direkt bei den Damen?
Nee, ich war, als ich im zweiten Jahr Co-Trainer war, war ich noch gleichzeitig Cheftrainer der U17 Mädchen.
Okay.
Also sozusagen beides parallel gemacht.
Wie lange hast du darüber nachgedacht, als es hieß, du musst Mädchen trainieren im Vergleich zu Jungen? Ist das doch sicherlich auch ein Unterschied. War das für dich ein No-Brainer oder hast du gesagt, okay, da sind vielleicht auch andere Skills gefordert, als wenn ich die heranwachsenden Bengel da trainiere?
Na, ich hatte das Glück, dass ich meine ersten Trainererfahrungen, also mein zweites Trainer ja im Prinzip schon gleich in Berührung gekommen mit dem Mädchenfußball. Ich hatte meine ersten Lizenzen gemacht damals, also ich glaube, ich habe meine C-Lizenz gemacht. Also ich habe jetzt auch von der Pike auf ja alles gemacht, von Basisschein bis jetzt A-Lizenz, jede Lizenz mitgenommen. Und ich hatte ja das Glück, dass ich Auswahlspieler war und der damalige Verbandssportlehrer hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Mach doch mal hier U14 Auswahl Co-Trainer bei den Mädchen. Und dann war ich Trainer vom Jahrgang 2005, 2006 mit zum Beispiel Svea Stolt, eine Spielerin, die ich jetzt trainiere, oder auch Jela Veit, die jetzt bei Frankfurt spielt, Pauli Barz, die bei Leverkusen spielt. Und hatte im Prinzip einen Jahrgang, der mich versaut hat für den Frauen- und Mädchenfußball, weil der so gut war, dass ich dachte, das ist immer so. Und total positiv mit dem Mädchenfußball sozusagen in Berührung gekommen bin. Und ich glaube, dadurch waren Weichen gestellt, dass ich mir alles im Frauen- und Mädchenbereich auch vorstellen konnte dann.
Was ist denn da der große Unterschied, ob du jungen Männern trainierst oder Mädchen, Frauen?
Naja, für mich, also mir ist immer wichtig, ich will das nicht generalisieren. Für mich ist aber in der Arbeit mit dem Team, das ich jetzt habe, es ist ein vor allen Dingen methodischer Ansatz, der anders ist. Also bei unseren Spielerinnen ist es oft so, die sind so wissbegierig und auch lernfähig, die sind extrem schnell, Dinge umzusetzen. Und häufig ist es so, dass wir gerne eine Videositzung machen, wo wir Dinge dann erklären. Wir machen eine Übungsform oder auch vielleicht mal so etwas wie ein 11 gegen 0, wo wir dann Dinge im Detail richtig gut erklären können. Und danach gehen wir dann erst in eine spielerische Form, wo sie es anwenden und sie sind total gut da drin. Und meine Erfahrung mit den Jungs, Mannschaften, die ich gemacht habe, war immer andersrum. Ich musste ihnen erstmal zeigen, dass sie es nicht können. Also im Prinzip eine Spielform machen, die ihnen Probleme bereitet. Und dann mal hinzugehen und zu sagen, naja, ich kann euch zeigen, wie wir das Problem lösen. Und dann bin ich in die Übungsform oder die Erklärung reingegangen, um es dann nochmal in der Spielform in verbesserter Weise zu machen. Und das waren für mich jetzt in den beiden Arten sozusagen einfach methodische Unterschiede, die ich für mich festgestellt habe. Ob das jetzt richtig ist, steht da nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, gerade diese Lernfähigkeit und vor allen Dingen dieses absolute Willen, ich will das verstehen, warum ich das mache, das hat mich immer beeindruckt. Und das hilft uns auch als Team tatsächlich, weil diese Wissbegierde bei den Mädels ist immens und die verstehen das Spiel echt gut und können die Dinge auch dann erklären. Und das ist dann schon auch immer wieder beeindruckend.
Wo liegen deine Stärken und wo liegen deine Schwächen?
Ich glaube, eine von meinen Potenzialen, wie ich immer gerne sage, liegt auf jeden Fall in meiner Ruhe und Entspannung. Also ich glaube, dass ich vor allen Dingen, wenn man von außen draufblickt, wenn man selber merkt das ja gar nicht manchmal, bin doch sehr, sehr angespannt, beziehungsweise ich würde selber sagen, sehr, sehr fokussiert und sehr, sehr klar und sehr, sehr fest manchmal. Und ich glaube, das wird auch dann mit steigender Erfahrung dazukommen, dass ich es dann schaffe, dann doch ein bisschen lockerer zu werden, an der einen oder anderen Stelle nochmal vielleicht auch einen kleinen Witz zu bringen. Das ist etwas, was ich für mich so ja, meine Entwicklungs-To-Dos sozusagen habe. Und ich glaube, eine von meinen Stärken ist, dass ich zum einen sehr, sehr widerstandsfähig bin, was ich, glaube ich, auch durch die Wissenschaft gelernt habe. Also man muss sich ja vorstellen, wenn man dann ein Experiment macht, das klappt dann nicht beim ersten Mal, sondern meistens beim tausendsten Mal, wenn man es dann nach ganz viel Troubleshooting verbessert hat und optimiert hat. Und genau diese Arbeitsweise, die hilft mir natürlich auch in meinem Job. Also es muss nicht alles sofort klappen, aber ich muss genau hingucken, was klappt nicht oder was kann ich mitgeben, damit es klappt. Und das ist eine Stärke von mir, das zu erkennen, reinzubringen in das System, aber auch die Widerstandsfähigkeit zu haben, dass man sich selber die Zeit gibt, aber auch der Gruppe die Zeit gibt, das zu lernen und anzupassen. Also das würde ich so als Stärke von mir bezeichnen. Andere würden vielleicht was anderes sagen.
Wie emotional kann denn ein Naturwissenschaftler eigentlich sein?
Ich kann emotional werden, auf jeden Fall. Finde ich aber bei mir immer wichtig in dosierter Form. Also es macht halt keinen Sinn, dass ich dann andauernd rumbrülle und nur Emotionen zeige, weil es geht ja auch am Ende des Tages darum, authentisch zu sein. Ich versuche mir sozusagen die Momente rauszunehmen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist es an der Zeit, Wirkung zu haben durch Emotionen und sie dann zu bringen und es dann auch für die meisten etwas Besonderes, weil, oh, jetzt ist was anders. Der Modus hat sich verändert. Und das gezielt und dosiert einzusetzen, das ist so mein Weg. Also es gibt die Emotionen, sie sind auf jeden Fall da. Und es ist aber auch trotzdem das Ziel, das bewusst einzusetzen. Also ich finde, man darf dann vor allen Dingen als auch Trainer, wo ja auch alle dann hinschauen, nicht nur Emotionen freien Lauf lassen. Man darf das mal machen. Man muss auch ganz bewusst darin sein, wann zeige ich sie denn auch und wann bin ich bewusst darin, das den anderen Leuten mitzugeben? Ja.
Spielerinnen und Spielern kann man spätestens durch die Videoanalyse ja tatsächlich etwas vortragen, und damit die sich reflektieren können. Wie sehr spielt denn eigentlich Selbstreflexion beim Trainer eine Rolle?
Ist extrem, extrem wichtig. Also wir haben es vor allem jetzt auch in den Lizenzstufen, auch bei der A-Lizenz ja immer wieder gemacht, sich selbst auch zu filmen und auch selber nochmal ja, zu hinterfragen, wie ist das angekommen und wie habe ich gewirkt. Und deswegen ist es elementar. Ohne dieses Tool, sich selbst zu reflektieren, wird es schwierig. Und deswegen mache ich das immer wieder. Und deswegen sind wir im Trainerteam auch tatsächlich sehr, sehr offen, was dann sich selber Feedback geben angeht, weil ich davon abhängig bin. Ich habe meine Brille auf mich und es ist immer wieder gut, jemand anderen sozusagen auf sich anzusetzen und sagen, wie habe ich auf dich gewirkt? Hatte ich das abgeholt oder nicht? Oder hatte ich das mitgenommen oder nicht? Also ich frage oft auch nach Besprechungen, gehe ich zu meinem Co-Trainer und sage so, was ist denn bei dir jetzt eigentlich hängen geblieben? Wie war das für dich? Und da kriegt man tatsächlich immer ein Feedback von Dingen, an die man selber gar nicht gedacht hat. Und auch da ist, glaube ich, das Team im Staff einfach wieder sehr, sehr wichtig.
Denkst du 24/7 an Fußball? Bist du so ein Fußball-Nerd?
Nein, auf gar keinen Fall. Also man darf nicht 24/7 an Fußball denken. Vielleicht 24/6, das kommt hin. Aber ich gebe mir dann schon immer noch mal einen Ruhetag.
Was machst
Nein,
du?
aber ich bin tatsächlich gerne joggen. Ich lese auch ganz gerne mal. Ja, vor allen Dingen mag ich gerne Spaziergänge. Spaziergänge in der Natur, die geben, finde ich, sehr, sehr viel Kraft. Und vor allen Dingen gibt es auch dann den Raum, dass man die 6 Tage, die man dann halt all in Fußball arbeitet oder sich Gedanken macht, einfach noch mehr Qualität auch reinbringt. Aber es ist nicht immer nur Quantität, sondern die Qualität entscheidet halt auch.
Und wenn man dann ein bisschen durch die Natur geht und ein bisschen sinniert, fallen dann da einen so neue Träume ein, so, ach, ich möchte gerne mal so ein, Erstliga-Club Männer trainieren oder sowas? Möchtest du mal wieder switchen von Frauen zu Männern, in das große Schaufenster reinzugehen, oder ist das für dich noch gar nicht relevant?
Ja, ich kann mir für mein Leben alles vorstellen. Also ich glaube, bin ich auch immer gewillt zu träumen. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja sehr glücklich und auch stolz, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Also ich glaube, das muss man auch sagen, weil klar ist auch, wir alle sind dann immer so, ich brauche das, ich brauche das, ich möchte das. Man muss auch glücklich und dankbar sein, wo man dann teilweise auch ist. Und das bin ich definitiv. Und für mich ist das Wichtigste als Trainer, dass ich irgendwo bin, wo ich Wirkung habe. Und etwas voranbringen. Und das muss ich sagen, das habe ich. Ja, ich habe Wirkung und vor allen Dingen auch, vor allen Dingen erreiche ich auch Dinge. Und das gibt mir natürlich dann auch ein gutes Gefühl als Trainer und danach strebt man. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das als Trainer zu haben und danach zu suchen. Und deswegen träume ja, aber es ist dann auch immer wieder das Besinnen auf, hey, mir geht's gut.
Aber du schließt was nicht aus. Wir haben ein schönes Beispiel mit Thomas Wörle, der mit dem FC Bayern bei den Frauen Titel geholt hat und dann nach Ulm zu den Herren gewechselt ist und dort dann auch aufgestiegen ist und Erfolg hatte. Könnte ja bei dir auch mal so passieren, oder?
Ja, also für mich ich schließe generell nichts aus. Also das auf gar keinen Fall. Ich glaube schon, dass mir der Frauenbereich liegt, tatsächlich. Also ich fühle mich da sehr, sehr gut und ja, glaube auch, dass ich da sehr, sehr viel Wirkung haben kann. Und ich glaube, es ist ja auch selbstverständlich, ich bin ein junger Trainer, dass bestimmt noch einiges in meinem Leben passieren wird. Und deswegen werde ich da kategorisch gar nichts ausschließen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich bin sehr zufrieden damit, Frauen zu trainieren und glaube, dass ich da auch gut hinpasse. Ja.
In 3, 4 Monaten könnte es einmal so aussehen: Ihr habt den Pokal gewonnen und steigt gleichzeitig in die erste Liga auf. Es kann aber auch sein, dass ihr, ich sag das mal so ein bisschen flapsig, den Hintern vollkriegt gegen Werder Bremen im Halbfinale und werdet Vierter oder Fünfter. Hast du schon beide Szenarien im Kopf durchgespielt oder kommt jetzt wieder, was ein Sportler immer sagt: Nein, ich denke von Spiel zu Spiel?
Ja, also natürlich macht man sich die Gedanken darüber. Aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, sorge ich für das erste Szenario, was du beschrieben hast? Das ist ja auch logisch, weil ich brauche nicht irgendwie einen Kopf zerbrechen über ein Szenario, wie sie sein könnten, sondern ich muss ja überlegen, okay, was kann ich beeinflussen, damit sie so enden, wie ich sie enden lassen möchte. Und da bin ich dann immer wieder dabei, dass ich ja einfach die Stellschrauben, die ich für mich dann als wichtig achte, also sei es jetzt, okay, Trainingsintensität, wir brauchen noch mehr Intensität, damit wir gegen den Erstligisten bestehen können. Ja, dann schrauben wir halt genau daran und dann werde ich alles Mögliche beeinflussen, um dann halt mit dem bestmöglichen Szenario rauszugehen. Und das ist, glaube ich, dann auch die Stärke, die ich dann beschrieben habe, dass ich gucke, was sind die Stellschrauben, damit ich den besten Outcome habe. Mit aber dem Bewusstsein, natürlich können Dinge auch schiefgehen. Das ist ja immer so im Fußball. Das ist, glaube ich, deswegen der interessanteste Sport, weil es sehr, sehr unberechenbar ist. Aber die Kunst ist dabei, so ruhig und präzise zu sein, die wieder ins Positive zu beeinflussen und trotzdem dann so erfolgreich zu sein, wie es geht. Und ja, das zu den Szenarios vielleicht.
Wann sagst du dann im Sommer, es war eine erfolgreiche Saison?
Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Blickwinkel darauf. Also wir können einmal natürlich dann auf die Prozesse gucken und sehen, so pass auf, wir haben eine Saison gespielt, wo wir oder was wir bisher erreicht haben, ist, finde ich, ja auch nochmal ganz klar herauszustellen. Wir haben die Defensive, wenn du das anguckst, was die Gegentore angeht, im Vergleich letzte Saison zu dieser Saison extrem nochmal verbessert. Also wir haben jetzt deutlich weniger Gegentore bekommen und diese Defensive stabilisiert. Wir haben ja trotzdem auch ja, Abgänge zu den Konkurrenten, zum Beispiel von Larissa Müller, ist auch eine Spielerin, die 20 Tore gemacht hat letzte Saison bei uns. Trotzdem immer noch eine sehr gute Offensive und dieses Spiel, was uns ausmacht, also vor allem diese Dynamik, dieses Zocken wollen, dieses kurze Distanzen, aber dann doch mal einen längeren Ball wieder zu spielen und dann trotzdem auch immer wieder überraschende Verlagerungen zu spielen und immer wieder in die Box reinzukommen. Also wenn sich dieses Spiel einfach, also wenn die Fans sich angucken und sagen, ey, die haben ihr Spiel gespielt und das über eine ganze Rückrunde, dann bin ich zufrieden. Ich sage das immer ganz gerne, der Gladbach-Trainer hat das nach dem Spiel zu mir gesagt. Also es ist unglaublich, wie dein Team, wie gierig die sind, in den 16er reinzukommen. Und das ist das, was ich herausstellen möchte, diese Angriffslust, immer wieder aufs Tor zu spielen, auf das nächste Tor zu gehen. Das möchte ich, dieses Gefühl möchte ich einfach herstellen. Und wenn sich dieses Gefühl einstellt, dann bin ich zufrieden.
Dann wünschen wir dir das. Dann wünschen wir das, dass du zufrieden im Sommer zurückblicken kannst. Möglicherweise ja mit einem Aufstieg, möglicherweise ja vielleicht auch mit so einem Metallpörtchen daneben, wäre auch ganz schön, ne?
Ja, also ist auch eine Sache, von der ich träume, ja.
Und dass dann auch die Herren vielleicht auch aufsteigen mal. Wird langsam Zeit, würde ich sagen.
Ich wünsche das allen und vor allen Dingen drücke ich auch die Daumen und verfolge es auf jeden Fall gespannt.
Wobei mir noch am Schluss eine Frage einfällt als junger Mann, als Kind, was war denn eigentlich dein Club? War das der HSV?
Also ich
Das
kann mich
muss
noch
aber ehrlich
zumindest.
sein. Oder war es Werder Bremen?
Ich muss sagen, ich war als Kind immer Mitglied bei Bayern München tatsächlich. Muss aber auch sagen, dass, um das vielleicht auch nochmal auch zu glätten hier an dieser Stelle, mein erstes Spiel beim HSV war tatsächlich, da muss ich sechs gewesen sein, sieben, gegen Dortmund, war das gegen Dortmund. Und ich weiß noch, ich war im Volkspark, weil ich musste letztens drüber nachdenken, als ich da dann als Trainer stand. Und war mein erstes Spiel, das ich hier geguckt habe. Und ich glaube, ich war 7, 8 und wir hatten ein Ticket ganz, ganz oben. Und wirklich die letzte Reihe unterm Dach. Und da dachte ich nur so, und das ist halt das Wahnsinn bei unserem Stadion. Es hat mich so angezündet, was das mit einem macht. Und das hat so viel gemacht mit mir. Und ja, auch das habe ich dem HSV zu verdanken, dieses Gefühl. Und das ist natürlich eine Erinnerung, die mich immer auch emotional natürlich dafür catcht, für diesen Club.
Aber dann hilft es ja auch, wenn man immer daneben auf Platz 6 spielt, weil man immer den Blick auf diese Steine hat, um dann auch den Mädels vielleicht zu sagen, da müssen wir rein, und zwar öfter, oder?
Ja, ich glaube, für uns war es halt ein richtig, richtig guter Schritt, dann am Platz 6 sozusagen zu spielen, weil es auch nochmal einmal von dem Symbol her, okay, wir rücken noch enger zusammen, es ist noch enger dran. Das hat, finde ich, schon viel gemacht. Und ja, auch von der Wirksamkeit her, es ist, finde ich, Wahnsinn. Und es zeigt einfach so, dass wir als Club dann, ja, dass wir ein Club sind. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein Gefühl, was einen auch ja, stolz erfüllt auf jeden Fall.
Da wünsche ich euch ganz, ganz viele Spiele, nicht nur am Volksparkstadion, sondern sehr gerne auch im Volksparkstadion. Alles Gute, bleibt gesund, viel Erfolg für die Saison.
Vielen Dank.